Ja, ich begrüße auch alle, die von zu Hause aus mitschauen. Wir haben jetzt nicht die ganzen vier Kapitel so im Stück durchgelesen, das wird auch ein bisschen lang. Deswegen habe ich Arthur darum gebeten, einfach ein paar Abschnitte zu nehmen, damit man ungefähr weiß, auf was ich von diesen vier Kapiteln eingehen werde. Und ich werde auch da einige Gedanken rausbringen und ja, mal sehen, was wir auch aus diesen Texten für heute lernen können. Ne? Ich bete noch mit uns. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir auch von deinem Wort jetzt hören dürfen. Wir bitten dich um Segen beim Austeilen und Hören deiner Botschaft zu deiner Ehre. Amen. Ja, wir haben ganz am Anfang gelesen, das Kapitel 23, wo leider Sarah, die Frau von Abraham, sterben musste. Abraham musste sie natürlich begraben. Er hatte die Verantwortung dafür, sich um seine verstorbene Frau zu kümmern. Und was hat der Mann getan? Wollte ein Begräbnis für sie kaufen von den Hethitern. Das Interessante ist dabei, wenn ihr mal beim Lesen darauf geachtet habt, Abraham hat nie mit einem unter vier Augen geredet. Darauf geachtet? Sie ist ja immer vor den Ohren des Volkes. Von denen, die von der Stadt, vom Tor außen eingehen. Selbst als Ephron kam, hat nicht Abraham gesagt, komm, wir setzen uns ins Zelt, reden unter vier Augen, sondern immer vor den Ohren der Leute. Ist interessant, oder? Da sind so ein paar Details, wo man sich fragt, okay, warum wurde jetzt in dieser Passage, in dieser Geschichte, warum wurden da so und so Dinge beschlossen und so gehandelt? Sehr interessant. Bevor wir überhaupt anfangen, möchte ich auf etwas hinweisen, wenn wir das Alte Testament lesen. Paulus sagt in Römer 15,4, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Interessant, ne? Alles, was zuvor geschrieben ist, also das ganze Alte Testament, ist für uns zur Belehrung geschrieben. Also wenn wir Kapitel 23 lesen, es aufschlagen, ne? Und wir lesen, okay, da ist eine Frau verstorben und einer will jetzt ein Grab für sie holen. Und selbst diese Dinge dienen uns zur Belehrung. Was will der Text uns sagen? Ja? Und das, was mir persönlich aufgefallen ist, dass Abraham immer vor dem Volk redet. Ihm war es ganz wichtig, dass es nicht unter vier Augen ist, sondern dass alle mitbekommen, um was es sich geht, welches Geld dazu gegeben wird und was ist das Resultat? Ich lese es nochmal vor. So wurde der Acker und die Höhle darin, den Abraham von den Hethitern als Erbbegräbnis bestätigt. Das Ende von dieser Geschichte. Es wurde bestätigt von den Hethitern, von Abraham, alle waren dabei. Okay? Ich lese eine Stelle aus dem Neuen Testament in 2. Korinther 13,1. Da sagt Paulus, durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Nochmal, durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Liebe Geschwister, jede Sache, wenn hier heißt jede, dann ist doch nichts ausgeschlossen, oder? Jede Sache, unter jeder Sache sollen zwei, drei Zeugen da sein, die sollen diese Sachlage bestätigen. Interessant, oder? Ich will auch eine Passage lesen aus dem Johannesevangelium. Da ist Jesus vom Hohenpriester und er stellt ihm Fragen. Und interessant ist, was Jesus ihm antwortet. Jesus sagt, Kapitel 18 im Johannesevangelium 20 bis 21, Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Was sagt der Herr Jesus? Ich habe öffentlich zur ganzen Welt geredet, war in den Synagogen und im Tempel. Da, wo alle Juden zusammenkommen, also mehrere Personen können das bestätigen. Ich habe nichts im Verborgenen geredet. Also nicht irgendwie da in der Ecke, zu einer Person oder da hat er irgendwas geschrieben, wo kaum jemand was wusste, ganz öffentlich. Und der Herr Jesus sagt, wenn wir das so lesen, finden wir es ein bisschen seltsam vielleicht, aber er sagt, was fragst du mich? Da sind so viele Leute, die dabei waren in den letzten 3 Jahren, was ich alles erzählt habe, frag du sie, die sollen das bestätigen. Was ist darauf passiert? Kam ja der Knecht des Hohen Priesters, was hat er gemacht? Jesus geschlagen. Jesus sagt zu ihm, was habe ich falsch gemacht? Denn vom Gesetz her heißt es ja auch, eine Sachlage soll auf 2er oder 3er Zeugen bestätigt werden. Vom Hohen Priester, wer stand da? Eine Person, oder? Jesus alleine. Und Jesus sagt, ich habe öffentlich geredet. Nach dem Gesetz müsstest du doch Zeugen fragen. Du musst doch kommen, die Zeugen befragen. Was fragst du mich? Ich habe öffentlich geredet in den Synagogen, in den Tempel, frag die Leute. Denn das Gesetz sagt das doch. Du handelst nicht entsprechend dem Gesetz. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 31, wenn ich von mir selbst Zeugnis geben würde, so wäre mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer, wenn er Zeugnis gibt, das ist glaubwürdig. Also wir sehen in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, sehr oft ist das Zeugnis von mehreren Personen irgendwie sehr wichtig. Ich möchte auf etwas besonders hinweisen. Als der Herr Jesus das gesagt hat, liebe Geschwister, das war der Tag, wo er verurteilt wurde. Und Jesus sagt vor diesem Gericht, das eigentlich nicht nach dem Gesetz ist, fragt die Personen, was habe ich getan? Und wenn wir später weiter im Evangelium lesen, da traten ja falsche Zeugen auf. Der eine sagte dies, der andere sagte jenes und die Zeugnisse stimmten nicht überein. Und daraufhin hat der hohe Priester gesagt, so, Schluss jetzt, ich beschwöre dich, bist du der Sohn Gottes. Wenn die Zeugnisse sich nicht übereinstimmen, dann kannst du offensichtlich kein Urteil fällen nach dem Gesetz. Denn die Sachlage muss bestätigt werden unter den Zeugen selber. Was lernen wir daraus? Handle weise. Handle absolut weise. Wenn Abraham nicht darauf bestanden hätte, dass das ganze Volk da ist, oder die Leute, wenn er unter 4 Augen geredet hätte, irgendwann hätte doch einer gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich weiß nichts davon, von keinem Begräbnis, dass Abraham da was wollte. 400 Silberschekel, ich habe nichts bekommen. Kann das jemand bestätigen, dass ich das bekommen habe? Nein. Abraham bestand darauf, vor den Ohren des Volkes zu reden, vor den Augen des Volkes. Ich lese nochmal vor, Verse 16 und 18 aus 1. Mose 23. Und Abraham hörte auf Ephron, und Abraham wog für Ephron so viel Geld ab, wie er vor den Ohren der Hethiter gesagt hatte. Wie er Ephron vor den Ohren der Hethiter gesagt hat. Nicht, dass er irgendwann später mal was ganz anderes sagt. Vers 18, dem Abraham als Eigentum bestätigt vor den Augen der Hethiter und aller, die zum Tor seiner Stadt eingingen. Also ihr merkt, wie oft die Bibel das in dieser kleinen Passage hier erwähnt, vor den Ohren des Volkes, vor den Augen, die da und da eingingen, hätte Abraham das einfach nur mit Ephron gemacht, ein Fremdling in einem fremden Land. Auf was soll er sich berufen? Auf welche Zeugnisse kann er bauen? Denn Menschen, auf die kann man sich leider nicht verlassen. Jeremia 17,5. Verflucht ist der, der sich auf Menschen verlässt. Ephron hätte doch sagen können nach 2 Jahren, nö, raus mit dem Leichnam von Sarah. Dieses Begräbnis soll nicht Abraham gehören. Das konnte er halt später nicht mehr tun. Denn das ganze Volk hätte gesagt, wir waren dabei. Wir haben gesehen, was für eine Zahlung du verlangt hast, was du gesagt hast und was Abraham dir gegeben hat. Es war vor unserer aller Augen. Wir haben es gesehen. Paulus bestätigt ja eigentlich dieses Prinzip der vielen Zeugen bei der Auferstehung in 1. Korinther 15. Er sagt ja, er ist gleichzeitig 500 Personen auf einmal erschienen, von den einigen noch heute noch leben. 500 Personen als Zeugen, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Das sind 1000 Augen. Je nachdem, ob sie alle jetzt zu Augen hatten. Warum sagt das Paulus? Weil diese Zeugnisse sehr wichtig sind. Wie kann es sein, dass 500 Leute sich verschworen haben oder 500 Leute denselben Fehler auf einmal gesehen haben, dass Jesus wirklich aus den Toten auferstanden ist? Für die Bibel war es sehr wichtig. Und für uns ist es genauso wichtig. Handle weise. Handle vor vielen Zeugen. Wenn dir eine Sache wichtig ist, sei es im geistlichen oder auch im, ich sage es mal, im natürlichen Leben, vertraue nicht darauf, was derjenige, der dir die Hand reicht, was er dir sagt. Das ist ganz schlimm. Handle immer vor den Leuten, damit auch die anderen das bestätigen können, was du sagst. Denn wenn du von dir selbst Zeugnis gibst, ist es nicht glaubwürdig. Wenn jemand anderes Zeugnis dafür gibt, das ist glaubwürdig. Ich finde es sehr gut, ein gewisses Prinzip von älteren Brüdern, die Seelsorge betreiben. Wenn du Seelsorge betreibst, mit dem anderen Geschlecht, niemals allein. Wenn du jemanden nach Hause fährst, anderes Geschlecht, niemals alleine. Brüder haben erzählt, wie Pastoren angezeigt wurden, weil diejenigen gesagt haben, der hat mir was angetan. Wie willst du das beweisen? Es ist Aussage gegen Aussage. Was willst du machen? Ich selber bin ja in einer Situation, ihr alle wisst ja, in welcher Situation ich bin, von der arbeitstechnisch. Und als dieser ganze Prozedere passiert ist, war mir ganz besonders wichtig, dass die Leute die Zeugnisse hören von den Leuten, was sie bestätigen oder was sie verneinen. Dass die Leute nicht unbedingt das hören, was Georgi sagt, sondern dass die Leute versuchen, nachzuvollziehen. Gab es da Schriftbelege? Gibt es dafür Zeugen? Und. Mir war es ganz besonders wichtig, dass das, was ich sage, Hand und Fuß hat. Dass es nicht nur auf eine Aussage beruht, sondern dass das bestätigt wird durch mindestens zweier oder dreier Zeugen, so wie die Schrift es auch sagt. Tun wir das nicht, schaufeln wir uns, wenn ich die Geschichte mal so nehmen darf, unser eigenes Grab. Denn irgendwann kann es sein, dass die Leute sagen, nein, haben wir nie gesehen, haben wir nie gehört. Das Interessante ist, wenn wir mal weiterdenken von Sarah. Sarah ist gestorben. Und ich gehe mal schwer davon aus, Abraham, wenn er stirbt, wollte doch auch bei Sarah liegen, oder? Schlagen wir mal auf, Kapitel 25. Abraham ist nämlich irgendwann gestorben. Und wir lesen Kapitel 25, 8 bis 10. Da heißt es, und Abraham verschied und starb im guten Alter, alt und lebenssatt, und wurde zu seinem Volk versammelt. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpelah auf dem Acker des Ephron, des Sohnes Soars, des Hethiters, Mamre gegenüber. In dem Acker, den Abraham von den Hethitern gekauft hatte, dort wurde Abraham und seine Frau Sarah begraben. Wer hat denn Abraham begraben? Seine Söhne. Konnten die Söhne bestätigen, dass Abraham dort begraben werden durfte? Ja, durch das ganze Volk der Hethiter. Abraham hat sehr weise gehandelt. Er wollte mit seiner Frau begraben werden. Hätte er aber nicht diese Zeugen gehabt, hätte Ephron vielleicht gemacht, was er wollte. Es tut gerade dir zum Guten, wenn wir nach dem Prinzip der Schrift handeln. Wenn du handelst, wenn du weise werden willst, folge den Geboten nach, wie die Bibel es sagt, durch vielerlei Zeugen soll diese Sache bestätigt werden. Es kommt dir zugute. Handle dementsprechend. Und unser Herr, an dem Tag, als dem er verurteilt wurde, hatte auf diese vielen Zeugen hingewiesen und hat gesagt, was fragst du mich? Ich habe öffentlich in der ganzen Welt gepredigt. Geh hin und frage die Leute, die werden dir bestätigen. Ich habe keine Häresie gelehrt, noch habe ich über Gott gelästert. Es ist nicht wahr. Lass uns daraus lernen, wie Abraham auch hier gehandelt hat. Lass uns das als Vorbild nehmen, dass wir in Weisheit handeln in unserem Leben. Wir haben vorhin auch gelesen, Kapitel 24, ich lese mal die Überschrift in meiner Bibel. Rebekka wird Isaaks Frau. Und dieses Kapitel ist sehr lang, ne? Also bei mir, ich sag euch mal, es geht bis Vers 67. Also Arthur, hättest du das durchgelesen, ne? Ja, wir haben ja schon die ersten 11 Verse gelesen. Es geht ja um den Knecht von Abraham. Und Abraham hat ihn ja drum, ich sage es mal, beschworen, dass er ihm eine Frau suchen soll aus seinem Geschlecht und nicht von den Kananitern und sonst wem. Und wir haben ja auch gelesen, dass der Knecht gesagt hat, ja, was ist, wenn sie nicht will? Was ist, wenn sie gar nicht mit mir gehen möchte? Soll ich mit Isaak wieder zurück? Und Abraham, weh dir, ja, weh dir, auf keinen Fall zurück. Sie sollen dort bleiben, wenn Gott es will. Aber eigentlich möchte ich, dass sie hier sind und Rebekka, beziehungsweise die Frau, die er holt, die soll zu Isaak kommen. Das ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen, wenn man sich einfach nur in die Lage des Knechtes versetzt. Er soll irgendeine Jungfrau holen aus dem Geschlecht Abrahams, die auch mitgehen will, obwohl sie Isaak überhaupt nicht kennt. Keine Ahnung, wer das ist. Liebe Schwestern, wärt ihr da einfach mitgegangen? Da kommt ein fremder Mann, sagt, du, da ist so aus eurem Geschlecht da einer, ich weiß, du kennst ihn nicht, aber wie wäre es, ihn zu heiraten? Da kann man schon nachvollziehen, warum der Knecht sagt, naja, was ist, wenn sie nicht mitkommen will und all diese Geschichten, weil es ist ja schon ein bisschen kritisch, die Lage, oder? Was machen wir da? Das Interessante ist, wie der Knecht reagiert auf diese Reise. Ich lese mal ab Vers 12 bis 14. Da heißt es, und er sprach, O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke. Und auch deine Kamele will ich trinken. So möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Wisst ihr, als ich das erste Mal das gelesen habe, dachte ich, aha, alles klar. Also er sagt nicht so Stimme vom Himmel, das ist die Frau, sondern er sagt, das und das muss geschehen, sollte geschehen, daran werde ich erkennen, das ist die Frau von diesen vielen Töchtern, die da rauskommen, für die du Isaak bestimmt hast. Das soll sie sein. Fand ich eigentlich genial, ne? Vor allem wenn man dann weiterliest, wir lesen mal Vers 25 bis 28, da heißt es, und sie sagte weiter zu ihm, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Platz genug zum Übernachten, also Rebekka. Da neigte sich der Mann und betete an vor dem Herrn. Und er sprach, gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat, denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Gott hat dieses Gebet bestätigt. Er hat es bekräftigt. Eine Frage an euch, wer hat das schon mal so gebetet? Herr, ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Wo soll ich arbeiten? Wo soll ich predigen gehen? Wenn ich jetzt aber losziehe und dies und das und jenes geschieht, so weiß ich, du willst mich da drüben haben. Wer hat jemals so gebetet? Das machen wir gar nicht, oder? Für uns, dass wir noch Bedingungen stellen. Wir können froh sein, dass Gott da überhaupt was macht, oder? Das ist so gleich so, es geht doch gar nicht. Versetzt euch mal in seine Lage. Der Mann geht einfach in die Fremde und muss jetzt ein Gelübde erfüllen, von dem er nicht weiß, was mache ich da? Zu wem gehe ich hin? Muss ich da jemanden überreden? Oder wie manche es tun, soll ich lieber eine Frau und gleich zu Isaak? Wie macht man das? Der Mann ist losgegangen, hat gesagt, einverstanden, aber er hat gebetet. Das Interessante ist ja beim Knechten, uns wird ja gar nicht gesagt, warum er gläubig ist. Ne? Heiko, du hast es ja schon erwähnt, Abraham hat ihm wahrscheinlich über Gott erzählt. Wir wissen nicht, wie lange dieser Knecht bei Abraham war, aber wir wissen, dass die Knechte auf jeden Fall, die mit Abraham waren, die haben ja gesehen, dass Abraham von Gott gesegnet ist. Abraham hat Lot befreit in 1. Mose 14. Abraham hat als 100-jähriger Mann einen Sohn bekommen. Die Verheißung hat sich erfüllt, auch bei Sarah. Also die Knechte von Abraham, die um sie herum waren, die haben ja all das erlebt, was Abraham und Sarah erlebt haben mit Gott. Der Knecht dachte sich, okay, der Gott Abrahams, der ist allmächtig. Er ist allmächtig. Ich kann doch zu ihm beten mit Vertrauen und sagen, hilf mir, ich weiß nicht wohin. Aber wenn du mir helfen willst, dann bitte lass doch dies und jenes geschehen, so werde ich dein Knecht erkennen, dass das das Ziel ist. Das ist das Resultat. Hilf mir dabei. Das zeugt eigentlich von so einem Gottvertrauen. Ich finde es wunderschön. Ich will nochmal an Römer 15 erinnern. Alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist für uns geschrieben. Zur Belehrung. Auch diese Passage mit dem Knecht. Ich muss hier eine Geschichte von meiner Seite aus erzählen. Als ich mich bekehrt habe, hatte ich ja keine Heimatgemeinde. Ich wusste nicht, wohin. Aber ich wollte immer in den Vollzeitdienst. Das war bei mir einfach, ich wollte auf jeden Fall für Gott dienen. Und ich hatte auch immer dieses Bedürfnis, nach Afrika zu gehen. Irgendwie den Leuten in Afrika zu helfen. Hatte ich immer dieses Bedürfnis. Dann nach einiger Zeit bin ich in die Bibelschule. Ich hatte aber keine Heimatgemeinde. Niemand, der mich aussendet. Ich hatte auch keinen Freundeskreis, noch sonst irgendwie etwas. Und in der Bibelschule war es so, dass meine Mitstudenten mir etwas geholfen haben, wenn ich mal Finanzen brauchte oder sonst irgendwas alles. Und dann war das Interessante, ich habe dann auch diese Passage hier gelesen und meine Bibelschulzeit neigte sich dem Ende zu. Und jetzt war die Frage, was machst du danach? Wo gehst du hin? Und ich habe ja meine Frau Sarah dort kennengelernt und sie ist ja halb Äthiopierin. Und Äthiopien liegt ja wo? In Afrika, ne? Für die es nicht wissen. Und sie hat halt gesagt, naja, meine Eltern haben da ein Missionswerk, vielleicht wäre das ja was, überlegst du doch mal. Und ich habe schon damals gesagt, ich habe keine Heimatgemeinde, Freundeskreis ist schwierig, keiner kennt mich, wie lange bräuchte man, um sowas aufzubauen? Und da waren so 3, 4 Punkte, wo ich gesagt habe, das wird alles nicht funktionieren, weil diese 3, 4 Barrieren im Weg sind. Und dann las ich diese Geschichte, 1. Mose 24, von diesem Knecht. Und ich habe zu Gott gebetet und gesagt, Herr Jesus, ich will jetzt auch so beten, wie dieser Mann. Und habe gesagt, du weißt, ich will in den Vollzeitdienst für dich. Ich will dir dienen. Du hast gesagt, bitte, dass Arbeiter in die Ernte gesendet werden. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, da sind so 3, 4 Punkte, die machen es eigentlich unmöglich. Und dann habe ich zu Gott gesagt, wenn du diese 3, 4 Dinge mir erfüllst, und das waren keine Kleinigkeiten, ja, wenn du mir das erfüllst, so werde ich erkennen, dass du mich jetzt dorthin sendest, dass das mein Ort sein soll, wo ich dienen soll. Mehr habe ich nicht getan. Und was ist passiert? All diese Dinge haben sich komplett erfüllt. Es steht ja hier, ne? Daran werde ich erkennen, dass das die Frau für Isaak ist. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wenn wir Gottes Willen suchen, Gottes Willen erkennen sollen in unserem Leben. Es ist so ein bisschen ein Fehlverständnis bei uns, dass wir sitzen und sagen, ja, da kommt irgendwann so ein Licht vom Himmel und dann wird uns so gesagt, geh dahin, mach dies, mach jenes. Okay? Nicht, dass Gott nicht auch so wirken kann, aber ich will mal das Grundsätzliche von der Schrift aufführen. Der Knecht ist ja nicht in seinem Zelt geblieben und hat gesagt, so, ich bleibe jetzt hier sitzen und werde hungern, einen Hungerstreik machen, bis Gott mir sagt, welche Frau das ist. Der Mann ist ja losgezogen. Er ist losgezogen, hat gebetet und Gott hat es erfüllt. Denken wir mal an die Apostelgeschichte. Paulus wollte nach Asien reisen. Apostelgeschichte 16,6. Und was ist passiert? Der Geist Gottes wehrte es ihm. Dann wollten sie nach Phrygien ziehen. Auch das wehrte der Geist Gottes ab. Und dann kam Gott und hat ihm gesagt, hier, nach Mazedonien, da sollst du hin. Paulus ist nicht stehen geblieben. Er ist los und wo Gott dicht gemacht hat, hat er versucht, okay, dann hier. Schon mal den Spruch gehört, nur ein fahrendes Auto kann man lenken. Wenn wir stehen bleiben und unsere Verantwortung nicht wahrnehmen, dass wir aktiv sind, also da bezweifle ich stark, dass Gott daran gefallen hat. Wenn, dann sollten wir auch wie der Knecht oder wie Paulus losmarschieren in der Hilfe und dem Willen Gottes und dadurch werden wir erkennen, wo Gott die Türen zuschließt und wo Gott wundersam die Gebete erhört. Das werden wir erkennen in unserem Leben. Und somit werden wir auch erkennen, das ist der Wille Gottes für mich, wo die eine Tür schließt und die andere geöffnet wird. Jetzt lesen wir mal Kapitel 24, Vers 50. Der Knecht musste ja auch zu der Familie gehen von Rebekka. Weil ich habe mir so vorgestellt, ich bin ein Vater, ne? Und wenn ich irgendwann eine Tochter habe und die ist im heiratsfähigen Alter und da würde ein Typ kommen, würde sagen, ich nehme die jetzt, da ist ein anderer, der will die heiraten, aber die kennen sich gar nicht. Er hat gesagt, nein. Da diskutieren wir gar nicht. Egal, wie viel Kamele du gibst. Ne? Also das geht gar nicht. Ne? Und jetzt lese ich Vers 50. Da antworteten Laban und Betuel und sprachen, diese Sache kommt vom Herrn. Der Knecht erzählte ja, was passiert ist. Ich habe gebetet und dann kam die Sarah und das hat sie erfüllt. Und ich habe Gott gesagt, daran werde ich das erkennen und. Und als er all dies erzählt hat, die anderen sagen, ja, das ist vom Herrn. Wer sind wir, dass wir da jetzt kämpfen wollen und das verhindern? Es ist von Gott. Dass selbst die anderen das erkennen, dass diese Sache von Gott bestätigt ist. Ist doch genial, oder? Zum Thema Wegweisung und Wegführung habe ich gedacht, ich lese euch mal was vor. Ich fand es so schön. Da sind nur 3-4 Verse. Hört mal ganz genau zu. Berate dich stets mit einem Besonnenen, von dem du weißt, dass er die Gebote hält. Mit einem, dessen Herz denkt wie dein Herz und der dir hilft, wenn du strauchelst. Doch achte auch auf den Rat deines Gewissens. Wer ist dir treuer als dieses? Das Gewissen des Menschen gibt ihm bessere Auskunft als 7 Wächter auf der Warte. Und dann heißt es, bei all dem bete zu Gott. Er wird in Treue deine Schritte lenken. Das ist aus einem altjüdischen Buch im 2. Jahrhundert geschrieben worden, in dem Buch Sirach, Kapitel 37. Und er sagt, berate dich mit jemandem, der die Gebote hält, einen Mann Gottes, eine Frau Gottes. Dann höre auch auf dein Gewissen. Handle nicht gegen dein Gewissen. Und in all diesem Prozess, bei der Wegführung und Wegweisung, bete zu Gott. Er wird in Treue deine Schritte lenken. Interessant, dass es nicht heißt, berate dich mit irgendjemandem, einem Manager oder sowas. Berate dich mit einem, der die Gebote hält. Mit einem Mitchristen. Mit einem, der auch den Herrn Jesus anruft, vom reinen Herzen. Der wird dir einen guten Rat geben. Ein anderer wird es nicht tun. Wegweisung bedeutet auch, dass wir als Gemeinde überlegen und schauen, was wären jetzt die nächsten Schritte? Was würde nach unserem Gewissen das Klügste sein? Und in all dem, was wir auch tun, lasst uns zu Gott beten, wie dieser Knecht. Und Gott wird es uns bestätigen, dass er in Treue unsere Schritte lenken wird. Ja, kurze Frage mal zwischendurch. Wie viele Kinder hatte Abraham? Viele? Okay, jetzt nicht geistlich gesprochen. Wie viele leibliche Söhne hatte Abraham? Auch viele. Wer sagt mehr als zwei? Okay. Wer sagt zwei?
Ich zwei.
Wir denken immer bei Isaac und Ismael, ne? Im Grunde ja, aber das sind die Kinder, die ihm Sarah geboren hat. Abraham hatte etwas mehr Söhne. Wir lesen mal 1. Mose 25, 1-2. Da heißt es, und Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura. Die gebar ihm den Simran, den Jokshan, den Medan, den Midian, den Jishbak und den Shuach. Ketura gebar ihm 6 weitere. Somit hat er eigentlich 8 Söhne gehabt. Nur die bekanntesten, von denen wir wissen, sind ja natürlich von Sarah, Isaac und Ismael. Wird übrigens auch gesagt in 1. Chroniker 1, 32. Stimmt, ah, Hagar, ja, Sarah kam ja nicht, ja. Hagar ist ja von, ist die Mama von Ismael, ne? Dankeschön für die Korrektur. Ja, eigentlich hat er 8 Söhne, ne? Wird nochmal bestätigt, 1. Chroniker 1, 32. Einfach mal als Zwischenfrage, Bibelquiz mittendurch, ne? Ja, ich möchte ganz kurz noch auf Isaac eingehen, wo er die Hungersnot erleben musste, wo er mit seiner Familie zu Abimelech fliehen musste. Wir haben vorhin gelesen, dass Isaac gelogen hat. Hat er behauptet, Rebekka wäre ja seine Schwester. Was hat er den Leuten zu verstehen gegeben? Sie ist nicht meine Frau. Theoretisch, und das sagt ja Abimelech ihm später, hätte sich doch jemand deine Frau genommen. Du hättest große Schuld auf uns geladen, haben wir gelesen, ne? Ab Vers 10. Isaac hat gelogen und seine Erklärung war, ich dachte, ich muss sterben wegen ihr. Dass einer von euch oder ihr selber mich umbringen wollt. Ja, was lernen wir daraus? Ist Lügen in Ordnung? War das der Situation entsprechend? Grundsätzlich natürlich, Sünde und Lügen, all das, was die Bibel als Sünde verurteilt, ist nicht in Ordnung. Okay? Gar keine Frage. Jedoch ist Gott ein Gott, der die Umstände kennt. Er weiß, was jeder Einzelne von uns durchmacht. Und ich habe einfach mal gefragt, mir die Frage gestellt, wer hat denn alles in der Bibel gelogen? Wir wissen jetzt, Abraham, Isaac, die haben ja gelogen wegen ihren Frauen. Auch Abraham hatte Angst zu sterben. Das ist eigentlich so eine Parallelgeschichte. Wer hat aber gelogen und Gott hat das gesegnet? Die Hebammen. Die Hebammen, 2. Mose 1. Rahab, genau, Rahab hat gelogen. Und sie wurde ja als Glaubensheldin sogar in Hebräer 11 aufgeführt. David hat sich irregestellt, genau. Schaum. Bitte? Also interessant, ne? Das Interessante ist ja auch, David hat ja mehrmals gelogen. Er ist ja zu dem Hohepriester gerannt, ist eigentlich von Saul geflüchtet, und hat gesagt, gib doch die Schaubrote. Die durfte er ja nicht essen, ne? Und David sagte zu ihm, naja, ich wurde ja jetzt hier gesandt und die Knechte brauchen Hilfe und so und so. Er hatte mich nicht mal gesagt, dass er geflüchtet ist. Einfach gelogen. In Matthäus 12, als der Herr Jesus, als man ihn gefragt hat, warum essen deine Jünger hier, warum tun sie die Ehrenraufen? Der Jesus nimmt diese Geschichte und sagt, hat er nicht David auch gegessen? Er und seine Mitknechte und sie sind ohne Schuld geblieben? Weil eigentlich müsstest du sterben dafür. Die Schaubrote, wer durfte davon nur essen? Nur die Priester. David war kein Priester und schon gar nicht seine Knechte. Interessant, oder? Auch Jeremia, kann man mal nachlesen, Jeremia 38, 27, als er im Gefängnis war, für den König hat er gelogen. Er hat es gemacht. Also meine Glaubenshelden in der Bibel haben manchmal wirklich gelogen. Ne? Und in manchen Fällen sogar, wie die Hebammen oder bei Rahab, das hat Gott sogar gesegnet. Ne? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir folgendes Prinzip lernen in der Heiligen Schrift. Wir sollen nach Heiligung streben, nach Vollkommenheit. Jedoch ist es so, wie die Bibel es sagt im Alten und im Neuen Testament, wir kommen irgendwann in Umstände, wo wir wirklich gut überlegen müssen, was machen wir jetzt. Wenn ihr mal Geschichten hört vom Zweiten Weltkrieg, da haben einige Menschen Juden versteckt. Das gab's. Und die Nazis kamen. Und jetzt war die Frage, wenn die Nazis gesagt haben, sind Juden bei euch? Was sagst du jetzt? Wenn du sagst, ja, dann wüsste man, diese Menschen werden sterben. Ich verrate sie in Anführungszeichen. Wenn man sagt, nein, hast du zwar die Menschen bewahrt, jedoch hast du gelogen. Natürlich, das ist ja dieses Philosophische, Gott kann doch immer wirken und gleich helfen. Ja, was Gott alles kann, ist nicht die Frage. Er hätte auch die Babys von dem Pharao einfach so retten können. Jedoch hat die Schrift gezeigt, die Hebammen haben gelogen und Gott hat sie sogar gesegnet. Auch Rahab hätte einfach von Gott raus aus Jericho mit der ganzen Familie und würde ganz einfach gehen. Aber die Frau hat gelogen und sie wurde gerettet. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ein Prinzip verstehen, was der Jesus auch sagt mit den Schaubroten von David. Wenn wir in Situationen kommen, in Umstände, wo ein Gebot, wie die Schaubrote, wo, wenn das gebrochen ist, ein schlimmeres Gebot verhindert wird, das ist je nach Umständen, je nach Gewissensfrage, je nach Wissen, all drum und dran, dann ist es eine ganz andere Geschichte wie einer, der einfach hingeht, die Schaubrote nimmt und einfach mutwillig die einfach nur isst und das Gebot bricht. Die Hebammen haben ja nicht gelogen, ich will es mal so sagen, weil sie dadurch Geld bekommen haben. Sie haben gelogen, weil sie die Babys gesehen haben. Sie haben die Babys gesehen und wollten nicht, dass das auf ihrem Gewissen lastet, dass sie dann die Ägypter holen und die Kinder von ihren Müttern entrissen werden und abgeschlachtet werden. Ich will uns einfach sensibilisieren. Es ist ein Unterschied, ein Gebot zu halten und ein Gebot zu halten. Jesus sagt zum Beispiel in der Bergpredigt, bittet, wer dich bittet, dem gib. Wer fordert, den weise nicht zurück. Stimmt das? Was ist, wenn jemand dich bittet, geh und töte diesen Typen? Nein, das geht nicht, das ist Sünde. Aber Jesus sagt ja grundsätzlich, bittet, wer dich bittet, den tu. Nee, ich muss ja überlegen. Auf der anderen Seite sagt die Heilige Schrift, wer nicht arbeitet, der soll nicht essen. Wenn es also Leute gibt in der Gemeinde, die nicht arbeiten wollen, aber von den anderen mitessen sollen, derjenige kann bitten und flehen, wie viel er will. Die Bibel sagt, nein. Paulus sagt in 1. Timotheus 5, jüngere Witwen weise ab. Sie sollen arbeiten gehen oder heiraten oder irgendwie sowas. Weise sie ab. Erfülle diese Bitte nicht. Wir sehen also gewisse Prinzipien, wenn wir die ganze Heilige Schrift sehen, Moment mal, da muss man gut überlegen, was machen wir jetzt in diesen Fällen? Nur wenn einer kommt und mich um etwas bittet, wie die Bergpredigt sagt, heißt es noch lange nicht, dass ich Bosheiten unterstützen soll. Und auf der anderen Seite wäre es die Frage, wäre es nicht logischer, wie bei den Hebammen zu sagen, das ist das mindere Übel, damit ich ein Leben bewahre? Bei Isaak, wenn ich seine Geschichte sehe, er ist in Hungersnot, er hat eine Frau, er hat Kinder, die fliehen. Meine Eltern sind geflohen, mit meiner Schwester und mit mir. Also man muss sich mal in die Lage von Isaak versetzen, als er gelogen hat. Der Mann hatte Angst um sein Leben. Der hat nicht gelogen, weil er Spaß dran hatte. Er wusste, wenn er stirbt, seine Frau und seine Kinder, die werden genommen. Was passiert dann mit ihnen? Ich denke, wenn wir auch solche Geschichten lesen, bitte nicht falsch verstehen, es ist falsch zu lügen, ja? Aber es ist wichtig, dass wir gewisse Umstände begreifen und Nachsicht üben und überlegen, Moment mal, wenn ich in dieser Situation wäre, würde ich auch ganz einfach sagen, ja, sie ist meine Frau, tötet mich. Oder die Hebammen, ja, wir holen die Ägypter, tötet die Kinder. Ich bin froh und dankbar, dass diese Stellen in der Bibel geschrieben stehen, dass Gott diesen Unterschied macht und die Umstände kennt. Und er weiß, wie jeder Einzelne von uns nach seinem Gewissen ringt und überlegt, was wäre jetzt das Beste vor Gott? Wie machen wir das jetzt am klügsten, dass es sein Wille hervorkommt und nicht unserer? Und das ist Weisheit. Da heißt es gründlich überlegen, wie wir auch vorhin gelesen haben, beratschlagen auch mit der Gemeinde. Was machen wir in diesen Fällen, dass wir so handeln, wie Gott es von uns verlangt? In aller Reinheit und in aller Heiligkeit. Ich kann euch nicht sagen, wie Gott darauf reagiert hat, als Isaak gelogen hat. Denn wir lesen kein Urteil, wir lesen gar nichts. Jedoch lesen wir von dem Mann, von seiner Seele. Er hatte Angst um sein Leben. Und ich denke, da sollten wir wirklich Nachsicht üben, dass dieser Mann nicht gelogen hat, weil er Geld haben wollte, sondern weil er an sich und somit auch an seine Familie dachte. Das ist ein Unterschied. Ich hatte mal einen Freund, der war Moslem, und ich hatte ihm aber von Jesus erzählt. Und ich habe ihm erzählt, man soll seine Feinde lieben und Böses nicht mit Bösen vergelten, Römer 12, 24. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, Georgi, weißt du, was letzte Nacht passiert ist? Ich so, ja, was? Da war eine Freundin von ihm, die war am Bahnhof und hat versucht, ihn anzurufen, und auf einmal ist das Handy ausgegangen. Und er ist hin und hat gesehen, wie irgendein anderer Kerl mit ihr auf der Gasse war. Sie hat geschrien und geweint um ihr Leben und er lag schon auf ihr. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist hin und hat Gewalt angewendet. Und er hat mir eine gute Frage gestellt. Er hat gesagt, Georgi, nach Jesus gemäß, durfte ich das machen? Durfte ich Gewalt anwenden? Obwohl es eigentlich heißt nein. Aber ich wollte doch meine Freundin retten. Wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? Ich habe ihm gesagt, du warst noch schonend mit ihm. Ich hätte ihn wahrscheinlich umgebracht. Und er hat gesagt, aber wie können wir das vereinbaren? Jesus sagt doch, wer dich auf die rechte Wange schlägt, halte die andere da. Ja, es ist richtig. Aber der Mann, der das gesagt hat, der hat auch die Peitsche genommen. Und er ist in den Tempel rein. Und die Peitsche, die hat er nicht einfach so gehabt. Wenn es um dich und mich geht, dann erleiden wir, dann dulden wir die Bosheiten. Dann müssen wir das ertragen. Wenn es aber darum geht, einen anderen Menschen zu helfen, um Gerechtigkeit willen zu sorgen, dass wir versuchen, jemanden zu retten, das ist eine ganz andere Motivation. Und wir sehen, dass der Herr Jesus selber in den Tempel reingegangen ist und die Tempelreinigung vollzogen hat. Er ist nicht um seine Ehre da reingegangen, sondern um die Ehre seines Vaters. Genauso ist es auch, wenn jemand unsere Frauen was tun will, unsere Kindern was tun will. Wir versuchen, das Leben zu schützen und zu bewahren. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, wenn ein Christ Gewalt anwendet oder wenn ein natürlicher Mensch Gewalt anwendet, wenn er seine Ehre oder sein Gesicht bewahren will. Und genau da redet die Bibel von Weisheit. Was machen wir in diesen Situationen? Und da brauchen wir viel Rat und viel Beistand. Wir haben vorhin gelesen über Esau und über Jakob. Wir haben gelesen, dass Esau ein Jäger war vor dem Herrn und Jakob war eher der Zurückgezogene. Und in meiner Überschrift steht hier geschrieben, 1. Mose 25, Vers 27, Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht. Ja? Und ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, warum die Bibel das jetzt so schreibt, aber ich fand schon diesen Satz interessant, ganz am Ende, da heißt es, so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Wer hat denn dafür gesorgt, dass Esau als Erster geboren wird? Der Herr. Und der Erstgeborene hatte also einen größeren Privileg, ich sage es mal auch in der geistlichen Welt, als der Nicht-Erstgeborene. Esau hatte Hunger und verkaufte es. Diese Begebenheit wird in der Bibel nochmal aufgegriffen, in Hebräer 12. Ich lese sie vor, Hebräer 12, die Verse 15 und 17. Da heißt es, und achtet darauf, dass niemand jemand die Gnade Gottes versäumt. dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Also ich habe echt gedacht, Hebräer 12, passt auf, dass niemand ein unzüchtiger, ein gottloser Mensch sei wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Also für Paulus war diese Begebenheit gravierend. Er nimmt es als Beispiel und sagt, pass auf, dass niemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht jemand so und so wird, der das Erstgeburtsrecht verkauft. Das funktioniert nicht. Ich fand es so spannend, warum gerade dieses Erstgeburtsrecht und warum diese Begebenheit, das ist ein Linsengericht. Manche Brüder von ihr würden sagen, wenn es ein Steak wäre, okay, aber Linsen. Ne? Schaut mal, die Bibel zeigt hier eigentlich einen gewaltigen Unterschied von einem, der Gott wohlgefällig ist, Jakob mit seinen Fehlern, und einem, der Gottes Gaben und Gottes Privilegien verachtet. Und das einfach so. Esau kommt vom Feld und sagt, ich habe Hunger, ich muss sterben. Ne? Haben wir ja gelesen, ich muss sterben. Und Esau und Jakob sagt, ja, verkauf mir doch dein Erstgeburtsrecht. Und er noch so, ja, was hilft es mir, wenn ich doch sterbe? Man müsste sich doch fragen, wie du stirbst. Gibt es denn auf dem Planeten keine andere Speise als diese Linsen? Geh doch zu deiner Mama ins Zelt. Kannst du auch essen. Also, ich sterbe und verkaufe das einfach. Also etwas ziemlich theatralisch, oder? Des Weiteren muss man sich fragen, was war denn das Erstgeburtsrecht? Im Geistlichen betrachtet, wir hier nach Hebräer 12, wir sind die Erstgeborenen der Gemeinde. Also wir alle sind nicht, der eine ist höher geachtet, der andere niedriger geachtet, sondern wir alle sind Brüder des wahren Erstgeborenen und er hat uns erkauft als Erstlingsgabe, Hebräer 12. Okay? Und Paulus sagt, da gab es einen im Alten Testament, der hat es einfach verkauft. Ein gottloser, unzüchtiger Mensch. Für was? Für eine Speise, für etwas Vergängliches, das einfach weg ist. Das Erstgeburtsrecht, das bleibt eigentlich auf ewig. Sein ganzes Leben lang wäre er der Erstgeborene gewesen. Wir hier, die wir erkauft sind, diese Erstlingsfrucht für Gott, das wird auch im Himmel so sein. Und man verkauft es. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem, der das Geistliche und somit das Ewige schätzt, womit er das Menschliche und das Zeitliche verachtet. Wenn wir anfangen, menschliche Dinge, alles Sichtbare, höher zu achten als das Geistliche und das umtauschen, so sind wir genauso gottlose, unzüchtige, natürliche Menschen wie Esau. Wir versäumen die Gnade Gottes. Jesus sagt in der Bergpredigt, ist nicht das Leben mehr als die Speise? Gute Frage. Esau hat ja gesagt, ich sterbe. Ich sterbe. Gehen wir mal davon aus, er wäre wirklich gestorben. Jesus sagt, ist das Leben aus Gott, nicht mehr wert als vergängliche Speise? Und selbst wenn du gestorben wärst, na und? Du bist der Erstgeborene. Jesus sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer es lässt um meinetwillen, der wird das wahre gewinnen. Wenn wir dieses Leben höher achten als das Ewige, dass wir wahrlich das Ewige umtauschen, wir sind selbst schuld. Wir sind selbst schuld und wir werden mit Tränen einhergehen und sagen, was habe ich da bloß getan? Denn Esau hat es später zu spüren bekommen. Es heißt weiter in Hebräer 12, denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Der natürliche Mensch will ja beides. Er will sowohl das Weltliche genießen, das Zeitliche, aber er will ja auch den Segen von Gott haben. So eine Art Win-Win-Situation. Das geht nicht. Entweder wir dienen dem einen Herrn und opfern das Zeitliche, oder wir dienen den anderen Herrn und opfern das Ewige. Auf beiden Hochzeiten können wir nicht tanzen. Lasst uns das Erstgeburtsrecht nicht verkaufen für das Zeitliche. Und selbst wenn wir sterben sollten für die geistlichen Gaben, die Gott uns gegeben hat, na und wenn schon. Lieber geben wir doch unser Leben, das zeitlich und kurz ist auf dieser Erde, was so verschwindet, hin, damit wir doch das Ewige genießen können. Was hat ihm diese Speise geholfen? Nach ein paar Stunden hat er wieder Hunger gehabt. Oder? Was hilft uns 80 Jahre hier, diese Welt zu genießen und dann auf ewig verurteilt zu werden? Ist das ein guter Tausch? Ergibt das Sinn für uns? Wir sollten doch viel mehr darauf achten, lieber sterben wir dafür, was Gott uns gegeben hat in Jesus Christus, anstatt dass wir für etwas Zeitliches, das eh verbrennen wird hier oben, dass wir das umtauschen wollen. Auf keinen Fall. Liebe Geschwister, achten wir darauf, wie Paulus es sagt, dass wir nicht so reagieren wie er. Nicht ein Gottloser werden wie Esau, der die geistlichen Gaben von Gott missachtete. Nur um auf dieser Welt noch weiter irgendwie leben zu können. Missachten wir diese Welt, damit wir die ewige für uns gewinnen. Ich bete noch mit uns.